Leb auf meinen 17 Kilometer.
Sandbank Liebe, der Jüst Podcast. Moin, mein Name ist Sandra Lübkes, ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute befinde ich mich 450 Kilometer östlich und 160 Kilometer südlich von Jüst in Berlin-Karlshorst. Und ich treffe mich mit Stefanie Moldhagen-Schnöring. Dass wir beide kein passendes Thema finden könnten, ja, also die Gefahr besteht nicht wirklich. Denn was uns verbindet, ist zum einen natürlich die Liebe zur Insel Jüst, zum anderen aber auch die Lust auf gute Gespräche und Austausch mit anderen Menschen, die wir bislang noch nicht kannten. Stefanie Moldhagen macht das sogar beruflich, denn sie ist Professorin für Kommunikation. Und in ihrer Freizeit, da schafft sie Orte, an denen Menschen sich begegnen können, um miteinander zu reden. Und zwar über Themen, die eigentlich ziemlich umstritten sind. In Berlin, aber eben auch auf Jüst, laden sie und ihr Mann regelmäßig zu Salongesprächen ein. Ich spreche mit ihr über die heißen Eisen, die alle Inselmenschen regelmäßig in Wallung versetzen. Stichworte Kleinbahn, Preisniveau. Und zu viel oder zu wenig Remi-Demi auf Jüst. Und ich frage sie, inwiefern eine Diskussionsrunde den Jüst-Urlaub bereichern könnte und ob es auch okay ist, einfach mal keine Meinung zu haben. Ja, moin. Ich bin im Osten von Berlin. Ich bin an der Treskow-Allee in einem großen, kantigen Bürogebäude. Das ist, hier sitzt die Verwaltung von der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und mir gegenüber sitzt eine Frau. Und ich glaube, wir werden heute sehr viel zu reden haben, denn sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, Professorin für Kommunikationswissenschaft. Und sie heißt Stefanie Moldhagen-Schnöring. Moin, hallo.
Moin.
Worüber ich mich besonders gefreut habe, ist, dass in diesem sehr schönen, großen Büro direkt gleich drei Jüst-Bilder sehr prominent hinter ihrem Bürostuhl hängen. Warum?
Ja, weil Jüst einfach mein Herzensort ist. Und ich finde, gerade wenn man so anstrengende Arbeitstage hat und den Blick schweifen lässt und dann kommt man auf den Namen Jüst oder auf die Silhouette der Insel, dann kann man gleich einmal durchatmen und sich wieder darauf freuen, dorthin zu fahren.
Ja, sogar auf Ihrer offiziellen Homepage haben Sie draufstehen. Sie haben allerhand tolle Ämter und interessante Sachen, aber da steht doch einfach drauf, Jüst-Fan. Als wäre das so ein Job.
Oder eine Leidenschaft. Stehen auch noch andere Leidenschaften ja, vorne drauf. Insofern habe ich die da einfach mal zusammengestellt. Und genau, da hört Jüst auf der ganz oben dazu.
Ja, und Sie bieten auf Jüst auch was richtig Tolles, Bereicherndes an. Da kommen wir gleich noch zu. Erstmal bin ich natürlich neugierig und möchte wissen, wann waren Sie denn das erste Mal auf dem Töverland und seit wann ist es zu einer Leidenschaft geworden?
Ja, vor über 40 Jahren, das erste Mal, da muss ich 4 Jahre alt gewesen sein. Da war ich mit meinen Großeltern das erste Mal da. Ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen.
Mhm, wie die meisten
auf Jüst. Die meisten Urlauber auf Jüst, genau. Und von daher bin ich dann eben auch in den Sommerferien eigentlich immer da gewesen. Als ich dann zum Studium nach Münster gezogen bin, auch da kommen natürlich immer viele.
Habe ich auch mal lange gelebt.
Habe ich auch einige Kommilitoninnen kennengelernt, die eben auch Jüst-Liebhaberinnen sind. Und das hat mich dann auch im Studium immer wieder nach Jüst gebracht. Und ich bin dann, nachdem ich zu Ende studiert hatte, in Hamburg gelandet. Und von Hamburg fährt man ja eigentlich immer eher so Richtung Sylt.
Richtig, weil es auch viel weiter ist.
Genau, da ist Jüst weiter. Ja. Aber ich habe dann zum Glück einen Mann kennengelernt, den ich dann sehr schnell überzeugen konnte, mit mir auch nach Jüst zu fahren.
Ein Hamburger?
Ein Hamburger.
Ja, super.
Genau.
Mission erfüllt.
Genau, würde ich auch sagen. Das war dann der erste Lackmustest, als er mit mir auf die Insel fuhr. Und es hat geregnet. Das war irgendwie im März.
Okay.
Und wir hatten nur eine Nacht. Und dann habe ich gedacht, okay, mal gucken, wie wir da zusammen runterkommen und ob er dann sagt, er möchte da wieder hinfahren. Und dann hat er sofort gesagt, wir müssen gleich wieder buchen. Und das ist jetzt eigentlich immer so, wenn wir die Insel verlassen, haben wir immer schon das nächste Mal oder manchmal auch sogar das übernächste Mal schon im Blick.
Also Sie tragen sich so richtig kleine Termininseln in Ihre wahrscheinlich sehr vollen Terminkalender ein?
Genau, und im Moment fahren wir eigentlich auch sehr gerne ein bisschen in der Nebensaison, also so Richtung Winter oder auch dann so Richtung Frühjahr, wenn es ein bisschen leerer auf der Insel ist. Und da fühlen wir uns dann sehr, sehr wohl, wenn wir lange am Strand spazieren gehen können.
Wo wohnen Sie? Sind Sie Hotel oder sind Sie eher Ferienwohnung? Oder?
Immer woanders. Also wir haben schon verschiedenste Pensionen, Hotels und Ferienwohnungen auf Jüst entdeckt. Und wir haben auch manche Sachen, die wir dann eher für den Winter bevorzugen und manches dann eher im Sommer. Also insofern sind wir da sehr flexibel und leben in dem Sinne dann in verschiedenen Orten, auf verschiedenen Orten der Insel.
Und irgendwann sind Sie dann mal auf die Idee gekommen, wir machen jetzt hier nicht nur Urlaub, wir lieben die Insel, wir wollen so ein bisschen was zurückgeben. Und da kommt jetzt der, wie ich finde, hochspannende Punkt, der, wo sich das Ganze verknüpft. Sie haben quasi Kommunikation nach Jüst gebracht.
Genau, wir führen auf Jüst Salonabende durch. Mhm. Das haben wir angefangen in Berlin vor vielen Jahren und haben dann irgendwann festgestellt, das machen wir in unserer Berliner Wohnung, dass das zwar irgendwie sehr schön ist, aber man die Leute dann ja auch mehr oder weniger kennt, die so in die eigene Wohnung kommen. Und wir haben gesagt, eigentlich würden wir dieses Format, ein sehr intensives Gesprächsformat zu verschiedenen Themen, gerne auch an anderen Orten durchführen. Und welcher Ort ist dafür eigentlich besser geeignet als Jüst? Und so sind wir auf die Kurverwaltung damals zugegangen und haben das mal vorgestellt. Und war das erste Mal, dass wir es gemacht haben, war auch im Winter. Und da hieß es auch, na, da sind eh nicht so viele Kulturangebote, das passt irgendwie ganz
total
gut.
Und sonst, es wird ja viel geredet im Winter auf Jüst, aber halt mehr so im Supermarkt und Tratsch.
Genau, dann haben wir gesagt, wir machen das im Winter und dann haben wir es aber auch schon jetzt ein paar Mal während der Sommerzeit gemacht oder im Herbst. Ist auch immer ganz spannend, weil es kommen ja auch durchaus unterschiedliche Menschen dann zu dem Salon, je nachdem zu welcher Jahreszeit oder Saison man das dort anbietet. Und es ist in jeglicher Beziehung immer sehr bereichernd gewesen. Wir haben auch ein Salon-Wochenende gemacht, wo wir dann wirklich ein Wochenende lang an einem Thema miteinander diskutiert haben und auch in verschiedensten kleinen Arbeitsgruppen. Das war dann vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr Arbeit für die Leute und weniger Urlaub.
Und die Schreck gekriegt, ne? Dann so, so ein bisschen beim Tee klönen und dann war das.
Grundsätzlich sind die Themen, die wir behandeln, eigentlich immer Themen, die gerade in der Gesellschaft diskutiert werden. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, haben Sie gesagt, und mein Mann ist Politikwissenschaftler.
Oi.
Und das heißt, wir suchen immer so Schnittstellenthemen. Mhm. Was wir schon ein paar Mal gemacht haben, weil das die Menschen sehr bewegt, ist, was machen eigentlich die Medien mit uns?
Ja.
Und da hatten wir auch eine sehr schöne Erfahrung bei einem Salon im Sommer. Da waren sehr viele Menschen und auch sehr unterschiedliche Altersgruppen. Und das kam dann so weit, dass dann eben ältere Herrschaften dann fragten, diese neuen Medien und irgendwie kennen wir uns doch gar nicht so richtig aus damit. Und sich dann also ein 16-, 17-Jähriger also dann erstmal erklärte, wie das denn alles so funktioniert. Na, also wir müssen das auch gar nicht immer selber tun, sondern das kommt dann auch aus der Gruppe und das ist auch so unser Ansatz.
Und dieser 16-, 17-Jährige, das war ein Kurgastkind?
Das war ein Kurgastkind, genau.
Ah, toll, dass die das aber auch in ihrem Ferien machen.
Ja, also, genau, ja. Das hat mich auch beeindruckt.
Ich glaube ja auch, dass die Leute Sehnsucht danach haben, sich miteinander wirklich zu unterhalten. Das fängt ja immer irgendwie so an mit, ja, man weiß, man hat sich was zu sagen. Und wir beide laufen, glaube ich, heute nicht Gefahr, dass wir eine total unterschiedliche Meinung haben, weil wir beide Jüst lieben.
Ist schon genau, schon mal. Das ist ja auch eine Gemeinsamkeit bei dem Salon. Darauf kann man sich immer einigen. Die Leute, die da sind, sind eigentlich immer Fans.
Also sie streiten sich und am Ende sagen sie, aber Jüst ist schön.
Ja, genau, dann common ground.
Ja, ist denn Streit grundsätzlich was Schlimmes?
Überhaupt nicht. Ich glaube, die Auseinandersetzung gehört auch dazu, die gehört auch zu unserer Demokratie dazu. Was wir aber erleben, ist, dass sich einfach die Fronten in den letzten Jahren sehr verhärtet haben, in gerade der öffentlichen Diskussion. Und dass die Menschen auch denken, dass es eben diese verhärteten Fronten gibt. Wenn man sich so aktuelle Umfragen anschaut zu bestimmten Themen, wir hatten auch einen Salon zu eben dieser Thematik Polarisierung.
Ja.
Da ging es unter anderem um die sogenannten Triggerpunkte. Das ist ein Buch eines Soziologen. Das sind so Themen, die so Aufregerthemen sind.
Gendersternchen.
Gendersternchen, Klimawandel und so weiter. Und bei diesen Themen sind sich die Menschen, wenn man sie befragt, eigentlich gar nicht so uneinig. Also es gibt gar nicht so viele, die sagen, es gibt keinen Klimawandel. Aber sie denken, dass man sich da sehr uneinig sei.
Und dann denken sie mal, man muss direkt gleich laut werden und vehement die Meinung vertreten.
Genau, und da bin ich wieder bei dem, ich hatte das gerade mal so reingeworfen, dieses englische Common Ground, also so ein gemeinsamer Grund, den wir eigentlich als Gesellschaft schon noch haben, über den wir uns, glaube ich, aber zu wenig verständigen, dass der da ist und dass der eigentlich auch sehr tragfähig ist. Im Moment noch ist. Ich glaube, das ist wichtig, das auch deutlich zu machen.
Tatsächlich erlebe ich das. Ich lebe jetzt seit 7,5 Jahren in Berlin. Ich habe nie so viel diskutiert wie hier. Berlin ist halt klar Hauptstadt, ist total politisch und durch die Trennung, die die Stadt auch hatte, trifft man hier eben doch deutlich mehr Leute, die anders aufgewachsen sind als jetzt. Ne? Sie in Westfalen und ich auch noch auf Jüst. Und da habe ich am Anfang auch genau dieses Gefühl gehabt. Thema Ost-West zum Beispiel. Sind wir anders, sind wir gleich. Und dann streitet man sich oder man zieht sich vielleicht auch zurück. Und am Ende, wenn man sich wirklich traut, ist das immer ein tolles Gespräch.
Ja, und es ist auch was anderes, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt.
Ja, das sowieso.
Als wenn man das Ganze immer nur über soziale Medien austrägt. Das ist auch eines der Probleme, dass eben viele Meinungen im Internet kursieren und dadurch nochmal verstärkt werden, weil dort eben sich häufig die Menschen aufhalten in bestimmten Blasen, die eh einer Meinung sind und sich gegenseitig nur noch darin bekräftigen und bestärken. Und da findet ja dann auch in dem Sinne kein eigentlicher Diskurs mehr statt. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich haben diese Medien ja das Potenzial, dass eben Menschen sich beteiligen, die sich vielleicht sonst nicht beteiligen würden, die jetzt nicht zu Veranstaltungen kommen extra. Aber das merken wir eben auch, wenn wir diese Salonformate machen, zum Beispiel auf Jüst. Die Menschen, die sich darauf einlassen, die wissen auch, wenn sie unterschiedliche Meinungen haben, man geht respektvoll miteinander um. Wir hatten auch schon Situationen, wo eben auch politisch sehr unterschiedliche Meinungen geäußert wurden. Ja.
Also wirklich hardcore, sag ich mal jetzt, AfD gegen Linke?
Also schon in die Richtung gehend. Also ich würde jetzt niemandem jetzt unterstellen, dass er jetzt da als AfD-Wählerin quasi aufgetreten ist. Aber die Meinung oder zumindest die Art auch zu diskutieren ging in so eine Richtung. Und dann haben sich aber auch die anderen Salonteilnehmerinnen durchaus auch aber mit Respekt dagegen positioniert. Also haben sozusagen auch nochmal gesagt, nee, an den Stellen müssen wir aufpassen, das ist demokratiegefährdend. Und wir können nicht immer nur sagen, die da oben oder die Medien, sondern häufig hilft es auch, die Menschen dann nach ihren eigenen Erfahrungen zu fragen. Sagen, wo haben Sie denn mal schlechte Erfahrungen gemacht? Oder wo haben denn die Medien so eine einseitige Meinung, wie Sie das jetzt gerade dargestellt haben, vertreten? Und dieses Nachfragen ist so eine, sagen wir mal, auch Gesprächstechnik natürlich. Das andere ist aber, glaube ich, auch, dass man merkt, wenn man mit fremden Menschen redet, dass man ja schon Hemmungen hat, die so richtig anzugreifen. Ich habe Sorge, dass das durchaus auch fällt, diese Hemmung. Wir erleben das ja auch an Stellen, dass es eben diese Hemmung nicht mehr gibt. Also ich will das jetzt auch nicht schönreden. So, aber ich finde es sehr, sehr spannend, einfach auch mal zu sehen, was macht das auch mit den Menschen, wenn sie dann in dieser direkten Konfrontation aufeinandertreffen.
Genau.
Weil es häufig was abmildert. Ne?
Um mal auf Jüster, ich weiß nicht, sind Sie im Sauerland in einem Dorf oder in einer Stadt groß geworden?
Wirklich in einem kleinen Dorf.
So, und dann kennen Sie das ja auch. Da hat man immer eine persönliche Begegnung. Da wird man ganz selten mal jemand Anonymes treffen. Und bei uns auf Jüst war es ja auch so. Man hat ja immer mit den Menschen im Dörfern oder eben auf der Insel verschiedene Berührungspunkte. Das kann der Lehrer sein und gleichzeitig ist es vielleicht der Vater von meiner besten Freundin und dann vielleicht später mit meinen Eltern Skat. Keine Ahnung. Man trifft die ganz oft auf verschiedenen Ebenen. Und das macht es einfacher und schwieriger gleichzeitig.
Absolut, ja. Ja, weil natürlich an der Stelle, wie Sie sagen, man kann sich jetzt nicht so wirklich aus dem Weg gehen. Man hätte oder hat aber auch die Chance, vielleicht sich in Kontexten zu begegnen, bei Feierlichkeiten oder wo auch immer, ne, wo man dann vielleicht...
Ja, dann wird dann getrunken und dann hat man eben nochmal...
Dann sollte man vielleicht auch nicht über manche Themen diskutieren.
Das macht man's leider
wäre jetzt auch kein Rat, den ich geben würde. Also wir haben, mein Mann und ich haben ein Buch geschrieben, heißt Lasst uns reden. Und da haben wir eine angenehme Gesprächsatmosphäre beschrieben und gesagt, dazu gehört eben auch was zu essen und zu trinken.
Ja.
Das bieten wir jetzt in dem Salon auf Jüst leider bis jetzt zumindest noch nicht an. Also wenn es dann irgendwann, wenn der Alkoholpegel steigt, dann ist die Diskussion, glaube ich, auch schnell fruchtlos. Aber ja.
Ja, das ist tatsächlich, also ich habe eine Freundin, die ist Ärztin gewesen auf Jüst und die sagte, ne, immer wenn sie auf einer Party war und die dann wurden mehr oder mehr getrunken, dann kam einer auf einmal zu ihr und sagte, kannst du mal eben gucken, ich habe da, was ist das, einen veralterten Haaransatz, keine Ahnung. Mein Vater hat es ähnlich erlebt als Pastor, auf einmal wir wollen alle über Gott und die Welt diskutieren. Eigentlich schade, dass man das dann nicht im normalen Kontext macht, gerne an der Supermarktkasse. Nun gibt es aber ja auch noch diese nahen und doch fernen Gruppen auf Jüst, Gäste und in Solana. Mhm, ja. Die kommen ja eigentlich nicht wirklich ins Gespräch, weil, also ich bin ja immer diese Twitter-Person, bin ja beides, man erzählt den Gästen als Insulaner nicht alles, weil man sich auch nicht zu denen zu sehr nähern will. Mm. Aber die wollen immer alles wissen. Mm. Die wollen natürlich immer Hintergrundwissen haben von den Familien und so. Das ist ein Balanceakt. Ja. Wie erleben Sie denn jetzt mal so die Insulaner in Ihrem Kommunikationsverhalten? Kriegen Sie da was mit?
Also bei den Salons, die wir jetzt so, sagen wir mal, eher während der Hauptsaison machen, kommen eigentlich keine Insulaner.
Die haben keine Zeit. Ne?
Die haben weder Zeit, noch fühlen die sich, glaube ich, angesprochen, wenn im Strandloper da irgendwie eine Ankündigung für eine Veranstaltung ist, neben ganz vielen anderen mehr. Ja. Wir hatten aber auch Salonformate, gerade im Winter, womit wir auch Insulanerinnen an Solana erreicht haben.
Spannend, und dann haben die miteinander diskutiert.
Ich fand das an der Stelle ganz interessant, weil ich habe sie eher erstmal als beobachtend wahrgenommen.
Aha.
Also ne, die quasi sich jetzt nicht sofort auch aus, nicht sofort trauen, vielleicht was zu sagen. Aber das ist jetzt auch nichts, was Insulanerinnen typisch wäre, sondern das geht auch vielen bei unseren Salons so, dass die Leute erstmal so ein bisschen abwarten und so ein bisschen gucken, wie entwickelt sich das denn so. Und dann irgendwie aber merken, okay, ich kann da auch wirklich nochmal meine Meinung zugeben. Und dann auch sozusagen auftauen. Mhm. Und das habe ich bei denen, die da waren, auch so erlebt. Es war interessant, weil es waren auch ältere Herrschaften, die dann auch eben doch sehr frei erzählt haben, dass sie auch von der Insel kommen. Und auch übrigens so ähnliche Erfahrungen, wie sie das gerade geschildert haben, Weil wir reden halt oft auch bei diesen Formaten ja eben genau über das Reden und darüber, wie man besser miteinander in den Kontakt kommen kann. Und das wurde da auch gespiegelt. Natürlich fallen generell auch in der Gesellschaft immer mehr dieser Orte irgendwo weg. Orte, in denen so unterschiedliche Gruppen auch aufeinander getroffen sind. Da versuche auch so eine, sagen wir mal, heterogene Gruppe irgendwie zusammenzustellen, zu kuratieren. Mhm. Das kann ich auf Hüst nicht, weil ich auf Hüst jetzt quasi einfach im Strandloper stehe und auf dem Plakat hänge und dann kommen die Leute, die kommen.
Dann kommen die Leute, so. A, die Zeit haben, B, die sich trauen.
Also wenn da jetzt alle Hoteliers sitzen würden, dann ist das wahrscheinlich auch schon wieder eine ganz andere Gruppe, als wenn ich vielleicht auch mal einen Saisonarbeiter oder eine Saisonarbeiterin da sitzen hätte.
Die begegnen sich tatsächlich ganz selten. Jüst ist ja der gewöhnliche Jüst-Gast, in dem Fall ist das ja eine Frau aus Nordrhein-Westfalen, Mitte 50, Akademikerin, umweltbewusst, gesellschaftspolitisch informiert. Also dass wir quasi, da traut sich ja nicht jemand aus einem anderen Land, denn die meisten Saisonangestellten kommen ja nicht aus Deutschland, die trauen sich da nicht, vermute ich, nicht hin. Entweder
auch
oder
verstehen.
Sind einfach K.O. abends.
Ja, natürlich.
Aber wie schön wäre das, wenn man mit denen nicht...
Ja, also ne, ich weiß jetzt nicht, wie viele Runden, Austauschmöglichkeiten. Ne, es gibt natürlich auf Houston, glaube ich, einen Segelverein, vermutlich auch unterschiedliche Personen anspricht und integrieren kann. Also ich glaube, solche Vereinsstrukturen sind halt auch weiterhin wahnsinnig wichtig, auch für unsere Demokratie, weil sich dort eigentlich auch mal unterschiedliche Menschen begegnen können.
Das
ist auch nicht immer die gleichen so.
Ja.
Und was Sie sagten, dass eben so bei den Gästen häufig diese alleinstehenden Reisenden, gerade auch im Herbst gibt es davon viele. Aber auch da habe ich dann den Eindruck, dass so ein Salonformat, also wenn man dann den Schritt macht und sagt, ach, ich lasse mich darauf ein, auch dazu führt, dass der eine oder die andere auch dann hinterher noch ein bisschen miteinander im Gespräch ist.
Mhm.
Und wenn man sich so auf der Insel wieder begegnet, dann klönt man nochmal. Also das ist schon, finde ich, auch ein ganz schöner Nebeneffekt.
Ja, wir können ja quasi jetzt mal Werbung in eigener Sache machen, denn tatsächlich haben wir beide jetzt anstehend zwei tolle Konzepte, wo das möglich ist. Sie haben Ihren nächsten Salon im März.
Am 11. März, herzliche Einladung.
Am 11. März, 26. Thema. Steht noch nicht fest?
Steht noch nicht ganz fest, genau.
Wo trifft man sich? Wo ist der Ort der Begegnung?
Der Ort ist in dem Kurhaus.
Haus des Kurgastes.
Haus des Kurgastes, genau. Ich weiß gar nicht, wie ein Kurhaus
machen,
Haus des Kurgastes.
Alle.
Genau.
Also das Hässliche
von
beiden.
Genau. Naja, das Zweck, sagen wir mal, funktional.
Ja,
das ist funktional.
Das stimmt.
Wir haben uns auch schon mal im Dorfgemeinschaftshaus unten getroffen. Das fand ich eigentlich auch ganz schön von der Atmosphäre, aber jetzt sind wir meistens eben im Haus des Kurgastes.
Aber tatsächlich, das Dorfgemeinschaftshaus ist auch der Ort, wo die Insulaner wirklich diskutieren.
Ja,
also
okay,
wo Bürgerbegehren zum Beispiel, wenn die angestrebt werden, hatten wir ja vor kurzem eins. Da ist der Austausch meistens dort, es sei denn, es ist so ein Riesenthema, das ist der große Saal im Haus des Bürgers.
Ja.
Aber
genau.
Sie sind nicht im großen Saal dann, ne?
Nee, wir sind in dem kleineren Saal und der ist auch schön, weil man hat natürlich einen schönen Blick dann noch aufs Meer und so und ne, Stichwort Atmosphäre, das ist schon auch was Schönes, da hinzukommen, da hochzugehen und sozusagen diese Atmosphäre zu haben, auch dieser hohe Raum.
Man muss nichts mitbringen, man muss es sich nicht angelesen haben. Sagen wir mal, wenn Sie jetzt das Thema... sollen wir uns auf dem Mond eine zweite Existenz schaffen? Sagen wir mal, das wäre das Thema, muss man nicht alles über den Mond wissen.
Und im Gegenteil, wir sprechen jetzt schon häufig über Themen, zu denen wir wirklich alle auch irgendwie eine fundierte Meinung haben können, wenn wir Laien sind, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der wir Medien konsumieren, in der wir teilhaben über Wahlen. Also diese Themen sind schon die Themen, wo auch das Interesse am höchsten ist, weil es halt nicht so Spezialthemen sind. Und jetzt, wir sind auch beide keine Naturwissenschaftlerinnen, von daher wäre ich mir bei diesem Mondthema auch nicht sicher, ob ich da die beste Gastgeberin wäre.
Irgendeiner wird da sitzen,
weil,
voll Ahnung.
Da kommt dann jemand, genau. Wäre auch interessant, aber meistens machen wir es so, dass wir auch eine kleine Einführung in das Thema geben, weil dass man sozusagen auch so ein bisschen Impuls hat, das sehr kurz und sehr knapp, und dann öffnen wir aber sehr schnell für die Diskussion.
Aha. Was ist eine fundierte Meinung? Ich stelle mich bei mir selbst ganz oft fest, dass ich die nicht habe.
Ist, glaube ich, auch insofern schwer, weil wir natürlich heute mit sehr vielen unterschiedlichen Quellen konfrontiert sind und wir gar nicht die Möglichkeit haben, uns in jedem Thema so tief einzulesen, dass wir wirklich sagen würden, ich bin da jetzt Expertin oder Experte. Ne? Aber ich glaube, das ist schon so ein Tipp, mal unterschiedliche Medien zu nutzen. Ne? Nicht immer nur die gleiche Zeitung zu lesen oder den gleichen Social-Media-Kanal, sondern auch einfach mal ein bisschen breiter zu schauen. Ich sage immer gerne Perspektiven, weil Meinung dann auch schon gleich wieder so dieses, ich muss eine ganz feste Meinung haben.
Richtig, muss man nämlich nicht.
Und immer mein Plädoyer zu sagen, man muss nicht zu allem eine Meinung haben. Ich habe auch zu ganz vielen Themen keine Meinung. Ich finde es auch eigentlich ganz schön, wenn man bei manchen Sachen mal sagen kann, boah, das weiß ich auch nicht so richtig. Das ist schon auch ein bisschen durch unsere Medien getriggert, ne? Dass man halt diejenigen, die eine starke Meinung haben, die hört man dann halt auch schneller und die werden halt auch schneller angefragt.
Und Leute, die ihre Meinung vielleicht mal ändern, die werden als schwach dargestellt.
Genau.
Na, das stimmt schon. Ich nenne jetzt mal ein konkretes Jüst-Beispiel. Also wir gehen jetzt mal wieder vom Mond zurück aufs Tönerland. Und da gab es ja jetzt das Bürgerbegehren und eine Abfrage zum Thema Bimmelbahn. Ich weiß nicht, haben Sie wahrscheinlich auch. Also ich nenne es jetzt mal Bimmelbahn. Ich fasse es mal kurz zusammen. Dadurch, dass es keinen geregelten Kutschverkehr mehr zum Flugplatz gibt, ist der so ein bisschen aus der Welt. Und außerdem gibt es ohnehin auf der Insel schlechte Möglichkeiten, von A nach B zu kommen, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß oder auf dem Rad ist. Und da gab es die Überlegung, eine Kleinbahn einzurichten. Da gab es die Überlegung, tatsächlich auch eine Diesel-Kleinbahn erstmal anzuschaffen, weil es schwer war, eine, sagen wir mal, Solarbetriebene zu bekommen. Also es war auf jeden Fall ein großes Diskussionsthema. Und dann hat der Rat beschlossen, ja, wir probieren das mal aus mit der Kleinbahn. Und dann gab es aber Widerspruch aus der Bevölkerung. Haben die meisten gegen die Kleinbahn gestimmt.
Was für ein Schwachsinn. Überall wird vom Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die Entkarbonisierung gesprochen. Aber ausgerechnet in einem touristischen Hotspot ist es nicht möglich, die umweltverschmutzenden Pferde durch einen sauberen E-Bus zu ersetzen.
Ich freue mich sehr darüber. Menschen, die Jüst lieben, kommen wegen dieser wunderbaren Natur, den Pferden, dem wunderbaren Sound des Pferdegetrappels.
Und Sie bitte bekommt eine vierköpfige Familie Ihren Wochenendeinkauf nach Hause? Wie bewegen sich gehbehinderte alte Menschen auf den Inseln? Nicht jeder kann Radfahren. Die müssen dann von dort wegziehen, oder wie?
Ein Glück. Wenn Autos zugelassen worden wären, hätten wir uns eine andere Insel suchen müssen. Danke für diese Entscheidung.
Ich würde den Jüstern ja jetzt vorschlagen, jetzt auch diese lästigen Dieselfähren abzuschaffen und durch Ruderfähren zu ersetzen. So wie die römischen Galeeren. Wird zwar nicht so einfach, weil wo kriegt man genügend Niedriglohnruderer her?
Ich finde es super, aber wir Touristen sollten dann auch die Pferdekutschen nutzen.
So, haben Sie da eine Meinung zu?
Also ganz grundsätzlich ist es, also ob ich jetzt zu dem Thema eine Meinung habe.
Ja, sag's mal persönlich als Jüstgast.
Genau, also ich bin schon mit einer Bahn auf die Insel gefahren, als es nämlich noch keinen Hafen gab direkt. Also insofern zu der Bimmelbahn stehe ich da durchaus noch nostalgisch persönlich positiv. Aber da ich auch an anderen Ferienorten solche Bahnen kenne, bin ich jetzt wirklich nostalgisch und würde auch sagen, nein, bitte nicht auf Jüst.
Mhm. Ja. So, und da wieder mein Gegenargument. Was stattdessen?
Genau, und das ist eben genau der Punkt, dass man sich überlegen könnte, ob es vielleicht Konzepte gibt für den Verkehr, für Personen, die nicht mehr so gut laufen können. Also dass es so Wagen, also ähnlich wie die Post, die hat ja ein Elektrofahrzeug, ob es so ein Elektrofahrzeug gibt, was eben genau dafür sorgt, dass Menschen auch hin und her gefahren werden können. Mhm. Ich hätte einfach die Sorge gehabt, dass diese Bimmelbahn, wie Sie es genannt haben, dann mehr so einen touristischen Wert hat, als es diesen funktionalen Wert hat, den Sie ja beschrieben haben und von dem ich auch ausgehe, dass der ein Bedürfnis ausdrückt, dass Menschen halt eben nicht mehr so einfach von A nach B kommen. Das kam sie aber wahrscheinlich vorher auch nicht, ne?
Also es gab mal den Kindergartenbus eine ganze Weile. Stimmt. Und der hat immerhin das Log angebunden, weil die Leerfahrten, wo keine Kinder drin saßen, konnten zum Beispiel Seniorinnen und Senioren nutzen.
Und den gibt es nicht mehr?
Nee, weil der Kindergarten jetzt in der Schule ist.
Ah, okay.
Den gibt es. Also wirklich was weggefallen in der Richtung und Richtung Flugplatz eben auch, dadurch, dass dieser Vorunternehmer das auf die Art und Weise nicht mehr leisten kann oder will oder wie auch immer. Das ist ja nicht die Frage. So, als ich nämlich im letzten Sommer auf Jüst war, war das gerade das heiße Thema. Ja. Und ich treffe immer viele Jüster und die hatten alle eben eine andere Sichtweise und haben alle eine ganz feste Meinung gehabt, wussten schon genau, wo sie ihr Kreuzchen bei der Abfrage hinmachen. Und ich bin so froh gewesen, keine Insulanerin mehr zu sein.
Dass sich nicht festlegen
ich hätte, ich hätte nicht gewusst, was ich abstimme. Beide hatten recht.
Ja, ja.
Das ist ja auch doof, wenn beide recht haben und dann kommt man ja auch nicht weiter.
Ja, oder man gemeinsam noch mal gucken muss, ob es einen dritten Weg gibt. Also
wenn es dir jetzt einfallen würde, das wäre cool.
Genau. Ja, genau. Also, eine Flexibilisierung von bestimmten Verkehrsmitteln, aber auch das ist wahrscheinlich mit Kosten verbunden und so weiter. Ne? Also da werden schon die Argumente gut abgewogen sein. Mhm. Und gleichzeitig, und das glaube ich bei jeder Argumentation oder bei jeder Diskussion so, wir sind ja jetzt keine Roboter. Also wir haben ja auch alle irgendwie so ein Bauchgefühl oder sowas Emotionales, wenn ich gerade gesagt habe, nostalgisch.
Ja, ist dann emotional.
Ich suche mir dann die Argumente, die ich ja an der Stelle brauche, weil ich eigentlich vom Bauchgefühl her schon weiß, in welche Richtung ich tendiere.
Ja, aber wenn Sie jetzt selber mal, sagen wir mal, in 40 Jahren noch immer natürlich Urlaub machen auf Jüst, dann sind Sie nicht mehr so gut zu Fuß. Da sagen Sie, ach, wie schön, dass es diese kleine Bimmelbahn gibt, mit der ich fahren kann. Wer weiß, was es bis dahin gibt.
Genau, mal gucken, was da es dann schon alles
sich gibt. Da mal eben schnell ins Küstenmuseum.
Ja, oder dann gibt es irgendwas, was dann vielleicht automatisch sich bewegt und mich mitnimmt. Aber ich verstehe schon, dass das ein großes Diskussions- und Aufregerthema gewesen ist. Ich habe es ja auch mitverfolgt. Und auch da fand ich es wieder interessant, wie sich dann natürlich auch Gäste zu Wort melden, ne, die eine sehr eingeschränkte Sicht ja auch nur haben, weil sie halt im Urlaub 3 Wochen mal da sind und wollen, dass auf jeden Fall die Pferdekutsche fährt, weil sie das vor 40 Jahren noch getan hat. So.
Also, ja, und da stellen sich ja ganz viele die Frage, dürfen überhaupt diese Menschen, die immer nur so 3 Wochen da sind, eine Meinung haben zum Gestaltungsprozess auf der Insel? Oder sollen die sich besser zurücklehnen und sagen, das lassen wir jetzt aber mal die Insulaner machen und die Insulanerinnen, die machen das so viele Jahre schon und die haben schon ihren Grund.
Ja, gab es nicht mal so eine Art Urlauberrat?
Ja, das Parlament.
Also so ein Gremium, wo man ja sagen kann, okay, die hört man noch mit an, aber ne, das wäre sozusagen eine Möglichkeit, vielleicht auch strukturiert Feedback reinzugeben, ohne dass jetzt eben jeder Urlauber denkt, seine individuelle Meinung teilen zu müssen.
Das gab's. Ach, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber
also ich
so
hätte mich da damals gerne beworben oder ich habe es sogar getan. Ich wurde noch nicht genommen.
Wollen wahrscheinlich viele. Ja, soweit ich weiß, ist bei diesem da war es dann tatsächlich so, dass es zu frustrierend war, dass dann doch wenig von der Meinung tatsächlich umgesetzt wurde. Grundsätzlich eine tolle Sache. Man bräuchte vielleicht gar nicht so ein richtiges Parlament.
Nee, man könnte vielleicht einfach. Der Name ist auch misleading, ne? Weil man dann immer denkt, man hat wirklich. Also die Frage ist ja auch genau. Und ich glaube, es geht um Beteiligung, um gehört werden. Ich glaube, wichtig ist, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur so ein Feigenblatt bei allen Beteiligungsprozessen, sondern dass man wirklich noch in irgendeiner Form an bestimmten Dingen mitwirken kann. Und da muss einem, glaube ich, aber auch klar gesagt werden, woran nicht. Und genau wie Sie sagen, ne, die Insulanerinnen und Insulaner, die leben dort, die müssen das für sich entscheiden. Da sollte meines Erachtens wirklich kein Urlauber oder keine Urlauberin solche wirklich weitreichende Entscheidungen beeinflussen können.
Ja, also es gibt ja dann auch noch immer zweites heißes Eisen. Es ist zu sehr sültig geworden, wobei das natürlich auch Quatsch ist, weil Sylt ja auch solche und solche Seiten hat. Also zu nobel, ich nenne das immer ganz gerne, ist es das normale Fischbrötchen mit dem Hering drauf oder muss es wirklich Kaviar und Auster sein? Ist Jüst zu teuer oder war Jüst vielleicht schon irgendwie immer Ort der Privilegierten?
Abzocke, unverschämt teuer.
Die hohen Preise schützen auch, um Massentourismus zu vermeiden.
Wer sich das nicht leisten kann, fährt halt nicht auf eine Insel.
Das Angebot sollte ausgewogener sein, von schlicht bis Luxus, damit sich jeder den Urlaub auf Jüst leisten kann.
Ich will keine Hauptsaisonpreise zahlen, wenn nicht mal der Bäcker aufhat.
Es wird ja immer gesagt, dass die Logistik auf der Insel so teuer und deshalb der Preis so hoch ist. Kann ich nachvollziehen, aber das sollte die Kurverwaltung besser erklären.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis auf der Insel ist insgesamt weiterhin sehr gut. So abschalten kann man nur hier und das will bezahlt werden.
Die Kurverwaltung...
Ach, Zockler, Zockler!
Das ist Luxus.
Ich sage gleich meine Sicht der Dinge, aber mich würde interessieren, wie nehmen Sie das wahr?
Genau, also auch wenn ich jetzt zu unseren Salons nochmal zurückkomme und zu dem Publikum, das wir da haben, dann sind das definitiv keine Sylt-Urlauber, wie man sie so im Klischee sich vorstellt. Ich würde sagen, die Insel, da fahren viele Menschen hin, die eben akademischen Hintergrund haben, wie Sie zu Recht geschildert haben und die vielleicht auch als Lehrer oder Lehrerin gut verdienen. Aber nicht übertrieben reich sind. Ich sehe auch die Insel immer noch, wenn ich anreise. Ich reise gerne mit der großen Fähre an,
weil ich dann
einen ganz anderen Eindruck bekomme, auch von meinen Mitreisenden. Und man kommt ja auch ins Gespräch. Auch da habe ich nicht den Eindruck, dass das jetzt nur noch eine Insel für die Superreichen ist. Gleichzeitig sehe ich aber auch, wie stark Preise steigen und bei einer gleichzeitigen, sagen wir mal, A-Verknappung, ne, wenn man halt viele Wohnungen hat, die dann doch Eigentumswohnungen sind, dann ist natürlich auch weniger für, sagen wir mal, die Normalverdiener ein Angebot da. Das nehme ich wahr. Ich glaube aber auch, wie Sie sagten, dass sich das jetzt nicht riesig verändert hat in den letzten Jahren. Und ja, Urlaub machen in Deutschland ist, glaube ich, generell. Essen gehen ist teuer geworden, gehen Sie mal in Berlin inzwischen essen. Ja. Das ist jetzt auch nicht mehr das, was man sich so vorgestellt hat, dass immer mit 10, 15 Euro irgendwie hier hinkommen. Ne? Also insofern glaube ich, das ist ein normaler Anpassungsprozess. Aber also meine Wahrnehmung ist, dass es immer noch eine Insel ist, die ein sehr unterschiedliches Publikum anzieht. Und viele ja auch ja, einfach vielleicht auch ein Auge zudrücken, weil sie eben just verliebt sind und sagen, das gönne ich mir dann halt auch.
Ja, ich nehme tatsächlich das sogar so wahr, dass ich denke, dass die Leute nicht mehr so etipetete sind wie in meiner Jugend. Mhm. Also als ich so in der Pubertät war, ne, also 80er Jahre, da waren unglaublich schicke Menschen immer auf der Insel, habe ich so wahrgenommen. Das war so diese Surferzeit, ne? Und dann die sahen alle unglaublich gut aus, waren toll gekleidet, waren die ganze Zeit im Kürbis und haben das sehr raushängen lassen. Ja. Insbesondere Pfingsten, waren Sie dabei?
Ja, stimmt.
Waren Sie dabei?
Nein, ich war nicht dabei, aber ich war einmal noch mal Pfingsten mit Freunden da, die das noch nicht so kannten und die
furchtbar.
Waren doch, haben gesagt, oh Gott, auf Pfingsten fahre ich nie wieder nach Jüst.
Also wir hatten auch in unserer Ferienwohnung damals auch so junge Leute, wo die Eltern gebucht hatten, weil wenn die schon so jugendliche Namen hatten, haben die ja erst gar keine Wohnung gekriegt. Die haben sich reingeschmuggelt und die hatten auch überhaupt keinen Respekt vor unserer Leistung. Die sind dann über den Balkon oben eingestiegen, weil sie Schlüssel vergessen hatten und lauter so ein Mist. So, und da hatte ich das Gefühl, da sind schon so reiche die sich gar nicht für die Insel interessieren. Und heute, wenn ich die Menschen dort treffe, die haben wir alle ein wahnsinniges Interesse an der Insel.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Also so ganz bewusst. Und dann ist es nicht so wichtig, ob sie reich oder arm sind und
ja, also ich habe auch wirklich schon viele und auch sehr schöne Diskussionen auf dieser Insel geführt. Ich glaube auch deswegen, ne, das eine ist ja, man kommt irgendwo hin, man will Urlaub machen und will vielleicht auch ein bisschen so seine Ruhe haben, die man ja auch wüst findet. Aber man kommt auch mit Leuten ins Gespräch. Und
ja, aber schon auf der Friese, haben Sie gesagt.
Schon auf der Friese.
Wie geht das denn?
Den Kürbis noch erwähnen. Also einer meiner wirklich schönsten Abende auf Jüst war im Kürbis, muss ich jetzt zugeben.
Im alten oder im neuen?
In dem alten Kürbis, genau. Und da haben wir irgendwie an der Theke gesessen und neben uns saß ein älteres Ehepaar mit der Schwester, der Frau, die eben sehr, sehr schwer krank war und wo irgendwie klar war, die ist jetzt wirklich das letzte Mal hier auf der Insel. Ja. Und die waren so fröhlich und so, und das war also berührend. Also wir hatten irgendwie miteinander irgendwie so einen schönen Abend. Das ist immer noch sehr präsent bei mir. Ne? Und deswegen meine ich, dass diese Insel dann doch irgendwie auch dazu einlädt, sich miteinander zu verständigen. Selbst wenn viele Leute erstmal ja hinfahren, weil sie auch ihre Ruhe haben wollen, weil sie das schätzen, diese Weite und dass man eben jetzt nicht auf so engem Raum lebt. Und auf der anderen Seite aber auch das andere hat. Und ich war auch schon Karneval auf Jüst, fand ich auch ganz schön.
Ja, das sind aber auch die sympathischen Gäste, die sagen, ich will jetzt nicht Karneval da in den Hochburgen haben, sondern hier meine Ruhe. Die lesen viel, die kaufen sehr viele Bücher.
Ja, ich habe aber damals, ich weiß noch, das war auch noch im Köbis, im alten Köbis, und dann sind wir noch irgendwie in der Spelunke versackt. Und da waren auch Insulaner dabei.
Ja, natürlich, da findet man immer Insulaner. Tatsächlich erlebe ich es aber so, dass ich hier in Berlin schneller ins Gespräch komme mit Menschen. Diese hübschen kleinen Gespräche, die hier stattfinden, in der Tram oder im Supermarkt, die oft sehr humorgespickt sind, wo es ja auch nicht drauf ankommt, was hat der jetzt oder die für eine Meinung, wo stehen die politisch, sondern man trifft sich kurz. Das habe ich auf Jüst eigentlich nie.
Aber vielleicht, weil sie da auf Jüst auch irgendwie noch zu Hause sind und nicht mehr...
Ja, kann sein. Ja. Da weiß ja jeder, wer man ist.
Ja, genau.
Und Gäste wissen es bei mir inzwischen auch leider oft. Ich habe auch schon mal einmal...
Ich habe irgendwas von ihnen gelesen.
Ja, die wissen das. Und einmal habe ich auch mit Freunden saßen wir im Velero und haben unseren Hochzeitstag gefeiert, mein Mann und ich, mit den Freunden. Und dann habe ich so alte Geschichten aus meiner Jugend erzählt, die richtig schlimm. Und dann, als ich so richtig... losgelegt hat und irgendwann stand am Nachbartisch eine Frau auf und dachte, ach, Frau Lübkes, würden Sie mir mein Buch unterschreiben? Ich so, oh nein, die weiß alles.
Sie sind eine Person des öffentlichen Lebens, da muss man aufpassen, was man erzählt.
Ja, bis das mal in Berlin soweit ist. Ja. Das dritte Thema, das wird gar nicht so heiß diskutiert, interessanterweise, aber es geht bei mir im Kopf rum, dieses Jüst-Thema, ist Jüst zu sehr entschleunigt. Also ist Jüst so entschleunigt, dass es sich fast nicht mehr vorwärts bewegt. Gibt es vielleicht zu wenig Angebot und wird es dadurch zu alt, weil nur noch Leute hingehen, die ihre Ruhe haben wollen?
Jüst ist die Ruhe selbst.
Laut, überall Hunde und Gebell. Baustellen und auch in der Hochsaison mit Baulärm.
Auf Jüst kann ich Kraft tanken und fühle mich innerhalb kurzer Zeit total erholt.
Die Insel ist sowas von uninteressant und langweilig geworden. Ein Wunder, dass man nach 22 Uhr noch auf die Straße darf. Jugendliche gehen da in zwei Wochen ein.
Bitte, bitte auf dem Kurplatz wieder klassische Musik statt aller Weltgedudel. Überall wird man von lautem Einheitsbrei beschallt. Das passt nicht zu meiner Insel.
Das Musikprogramm zu ändern war längst fällig und eine gute Entscheidung.
Laut, das passt nicht zu meiner Insel.
Total erholt.
Also das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also das Entschleunigte ist ja auch ein bisschen ein Markenkern, wobei das ja auch nicht bedeutet, wenn man jetzt über die Insel geht im Sommer, da ist es ja auch voll. Ne? Also da spürt man ja auf den Straßen gar nicht so wirklich viel Entschleunigung. Das ist sicherlich eher ein Thema für Alleinreisende oder Paare. Ne? Also dazu gehöre ich nun mal auch, die ich aus der Großstadt komme und mich auch freue, wenn ich ein bisschen mehr Weite einfach habe und irgendwie Wind um die Nase. Und gleichzeitig freue ich mich aber auch, wenn ich mal in eine volle Kneipe gehen kann. So, also ich glaube so, das stimmt schon, ne, dass dieses Angebot dann irgendwann zurückgefahren wird. Also gerade was das gastronomische Angebot betrifft, weil es ja auch nun immer schwieriger wird, da auch Fachkräfte zu finden, dass man diese Möglichkeit dann so gar nicht mehr hat. Weil das sorgt natürlich dann schon eher für einen Rückzug der Menschen in ihre Ferienwohnungen. Und dann würden diese Gemeinschaftserlebnisse, über die wir gerade auch schon gesprochen haben, ja nicht mehr entstehen können. Und das fände ich schade.
Also diese Orte, wo man sich irgendwie begegnet, ohne... dass man vorher schon das planen muss. Genau. So wie jetzt im Salon, ist ja klar, da reden wir miteinander, aber woanders nicht. Früher gab es ja auch mehr SaisonarbeiterInnen, die Studierendenjob da gemacht haben oder die nach dem Abi da mal gejobbt haben. Dadurch gab es natürlich so eine Jugend da, die dann den Sommer ihres Lebens verbracht haben, als sie Tellerwäscher im Hotel gewesen sind. Das gibt es gar nicht mehr. Ne? Natürlich auch, sie sind ja selber an der Uni beschäftigt. Studierende arbeiten ja jetzt auch die Semesterferien durch für ihr Studium. Und deswegen gibt es diese Altersklasse nicht mehr. Also das ist jetzt so meine Analyse dieses Themas. Und die lernen dann da auch nicht ihren Partner, Partnerin des Lebens kennen und kommen bis ans Lebensende wieder zurück. Das fällt weg.
Wobei ich jetzt, als ich im Sommer bei Remmers war, auch wieder dachte, da sind schon auch viele junge Leute hinter dem Tresen. Und für mich war das immer Remmers so der Ort, wo man irgendwie jobbt, wenn man...
Ja, meine Tochter da auch schon gejobbt. Anstrengender Job.
Ja, ja, genau. Und, genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Punkt. Ne? Das ist natürlich jetzt auch nicht ganz ohne, wenn man da irgendwie morgens sehr, sehr früh aufstehen muss. Ich habe aber immer noch den Eindruck, dass sehr viele Familien nach Jüst fahren, deren Kinder, die jetzt ja auch im jugendlichen Alter sind, auch Freude daran haben, ähnlich wie ich es hatte, dort Freunde kennenlernen und dann auch wieder zurückkommen. Also ich würde bei Jüst das schon immer noch als so eine Tradition auch sehen, dass man, wenn man dort als Familie Urlaub gemacht hat, dass das auch häufig dann die nächste Generation wieder anzieht, auch mit ihren Kindern. Ob jetzt sozusagen die Jüster Bevölkerung, ne, ob da viele junge Leute dann vielleicht auch abwandern und eher aufs Festland dann wieder gehen und dann nicht die Häuser ihrer Eltern weiterführen, sondern andere Karrierewege einschlagen. Das
ist auch wieder rückläufig tatsächlich. Es gibt jetzt in der Generation wieder, habe ich zumindest das Gefühl, welche, die zurückkommen und ganz bewusst dort arbeiten eben, ne? Zum Beispiel Gigillet oder eben auch Ibo Extra, der jetzt den Fahrradverleih von meinem geschiedenen Mann übernommen hat und so. Also es findet schon statt. Ja,
und das ist super. Und also ich glaube, das ist genau das, ne, was es dann halt eben auch braucht, damit eben so ein Generationswechsel halt gut gelingen kann und sich dann nicht irgendwie so ein Dornröschenschlaf einstellt.
Ja, aber zum Beispiel, als ich jetzt im Sommer da war, Leute, die sich beschweren, wenn jetzt Live-Musik-Acts auf dem Kurplatz sind, die mal länger als bis 10 gehen.
Ja, also das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Dünnhäutige, ne, was wir an manchen Stellen, also selbst in Berlin feststellen. Also wir haben an unserer Hochschule einen Strand. Vielleicht mag ich die Hochschule auch deswegen so gerne, weil sie zumindest einen kleinen Strand
an der Spree
hat. An der Spree.
Ja, sehr schön.
Und da sind auch Bewohnerinnen auf der anderen Seite. Und wenn dann mal die Studierenden ein bisschen Musik machen, dann wird auch gleich die Polizei gerufen. Echt? Also so irgendwie dieses gesamte Thema, sagen wir mal, Toleranz gegenüber vielleicht auch anderen Lebensformen, wenn es nicht ausufern ist, was ja dann, wenn es um 22 Uhr noch ein bisschen lauter ist, ja noch nicht ausufern war. Ne? Das ist vielleicht so ein generelles Problem.
Ich wohne in so einem typischen Berliner Haus, Hinterhaus, also mit einem Innenhof. Und hinter meinem Hinterhaus ist das Hinterhaus der nächsten Straße. Und da finden schon ab und zu mal Partys statt und das kriegt man mit. Oft, wenn es im eigenen Haus ist, hängt ja vorher ein Zettel dran und wird man auch zu der Party eingeladen, geht eigentlich aber nie hin.
Genau. Aber es ist trotzdem Wetterakt. Ja, also ich glaube, es hilft schon. Also
und da wird sich auch wenig beschwert, finde ich eigentlich.
Ich glaub, und das ist vielleicht auch so ein bisschen so dieses Thema, dass man auch da wieder mehr ins Gespräch kommen könnte und sollte. Ne? Dass man einfach, wenn ich schon mal weiß, wer meine Nachbarn sind und dass das jetzt nicht irgendwelche anonymen Menschen mir irgendwie auf dem Kopf rumtrampeln, habe ich vielleicht auch eine andere Toleranz dafür, dass es dann mal ein bisschen lauter ist.
Was mich jetzt nochmal einfach interessiert, also nochmal der Werbeblock, wenn man da jetzt hingeht im Urlaub. Man will eigentlich seine Ruhe haben. Vielleicht arbeitet man die ganze Zeit in einem eh schon stressigen Umfeld, wo dauernd diskutiert wird. Warum dann im Urlaub über was diskutieren?
Weil es, glaube ich, nochmal ganz andere Perspektiven sind, mit anderen in einem anderen Umfeld als dem, das man normalerweise hat. Weil man auch nicht zeitig überfordert wird. Also unsere Formate sind auch nie länger als anderthalb Stunden. Mhm. Da sind wir auch sehr konsequent bei den Salonformaten.
Dann? Läuft die Sanduhr dann ab, oder?
Dann, mein Mann moderiert dann häufig sehr hart ab und sagt dann, sie können gerne weiter diskutieren, aber dann in einem, ne, dann stehen die Leute auf und reden auch teilweise noch weiter miteinander. Mhm. Aber man kann dann auch gehen. Und ich glaube, so dieses, ne, man lässt sich nicht auf etwas ein, was einfach jetzt ganz viel Zeit kostet, sondern man lässt sich auf etwas ein, was irgendwie überschaubar ist und kann ja auch erstmal, wie gesagt, zuhören. Niemand wird gezwungen, was zu sagen. Ne? Und insofern glaube ich, so dieser Perspektivwechsel, sich auch nochmal mit Themen zu beschäftigen, die einen ja eh umtreiben, über die man aber häufig gar nicht so wirklich redet. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie oft Sie jetzt schon in Ihrem Arbeitsumfeld oder wenn ich jetzt an mein Arbeitsumfeld denke und ich bin schon Kommunikationswissenschaftlerin, ne, wie oft rede ich jetzt wirklich mit Menschen über so Themen wie Polarisierung der Gesellschaft? Also ich habe da irgendwie was gelesen zu und ich habe eine Meinung und vielleicht bespreche ich das irgendwie mal mit meinem Partner. Aber ich glaube, das sind so diese Möglichkeiten und Momente, dass wir sagen ja immer alle, wir brauchen als Gesellschaft auch irgendwie so einen Zusammenhalt. Und mir ist halt einfach auch wichtig zu sagen, dafür müssen wir irgendwie ins Gespräch miteinander kommen.
Ja, wir haben tatsächlich zum Beispiel hier in Berlin einen Nachbarschaftsstammtisch. Der trifft sich einmal im Monat. Eine Person sagt immer, wir gehen da und dahin und um so und so viel Uhr und an dem Termin lädt dann ein. Und wir sind natürlich eine feste Gruppe, aber es kommen immer unterschiedliche Leute noch neu dazu. Und da ist wirklich alles dabei. Also eine, die arbeitet beim Bestatter, eine, die ist Pflegerin für Menschen mit Beeinträchtigungen. Dann haben wir jemanden, der bei der Bundesdruckerei arbeitet. Also ganz unterschiedliche Menschen mit komplett unterschiedlichen Sozialisierungen und Meinungen. Da knallt das oft.
Ja, aber ist doch toll.
Ja. Also wir kommen ja auch alle immer wieder. Oder ja, die meisten kommen wieder. Manche kommen dann nicht wieder. Ja. Da hat man auch das Gefühl, nee, die labern mir zu viel. Die haben vielleicht was anderes erwartet. Aber liebe ich auch in Berlin. Ja. Aber das wäre auch auf Jüst, glaube ich, nicht so möglich gewesen.
Na, ich weiß nicht. Aber wir haben auch Salongäste, die übrigens wiederkommen. Ist immer besonders schön, wenn dann welche da sind, die sagen, ja, wir waren letztes Jahr auch da. Aber vielleicht nur eine Sache, was mir auch noch mal auffällt. Leider sehen wir das ja auch an verschiedenen Stellen, auch in Studien, dass die Menschen immer mehr vereinsamen. Dass Einsamkeit halt ein wirkliches Problem ist. Ne, Menschen sind teilweise auch gezwungen, allein in Urlaub zu fahren, weil sie keinen Partner, keine Partnerin haben, weil das gerade nicht möglich ist. Auch da irgendwie ein Angebot zu machen, wo ich sagen kann, ich muss jetzt nicht gleich mit den Menschen da irgendwie gut Freund werden, aber ich begebe mich jetzt einfach mal in einen sozialen Zusammenhang für eine gewisse Zeit. Und was ich mich immer frage, warum machen nicht viel mehr Menschen, die eben alleine in ihren Häusern sitzen, also ich denke dann immer so an meine Mutter, die alleine im Sauerland in einem großen Haus ist, warum macht die nicht mehr mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn, wo man denkt, ne,
da ist ja gar keine Anonymität.
Es geht so vielen so. Mhm. Ne? Und gerade da lebt man dann trotzdem irgendwie so nebeneinander her. Und das wird auch in den nächsten Jahren noch ein großes Problem werden, dieses ganze Thema Einsamkeit. Ich habe jetzt das Glück, sage ich auch, dass ich immer mit Studierenden zu tun habe, also auch mit jungen Menschen. Das hält einen ja auch irgendwie wach und lebendig. Ich würde mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich das nicht hätte gerade. Aber ich glaube, man kann solche Dinge schon organisieren. Und sei es, dass es solche Stammtischformate sind. Mhm. Das ist ja super niedrigschwellig.
Wir haben tatsächlich eben, das ist jetzt noch der zweite Werbeblock, in eigener Sache, es gibt jetzt ein neues Literaturfest auf Jüsten rund um den Welttag des Buches, 23. April. Eine Insel liest ein Buch. Also man reist an und am Montag bekommen alle Leute ein Buch, was gerade frisch erschienen ist, also kann auch keiner gelesen haben. Und dann fangen die Leute gemeinsam an, dieses Buch zu lesen. Es gibt verschiedene Punkte, wo man gemeinsam lesen kann, auch Räume, wo man miteinander reden kann oder Notizen an die Wand heften kann. Es werden einige Cafés vielleicht mitmachen und dann da extra Tische bereiten. Und das Schöne ist natürlich so ein Buch. Da kann man dann über das Buch reden.
Ja,
da muss man ja noch nicht mal eine Meinung haben, außer vielleicht das Buch ist doof.
Ja, aber man hat man hat diesen Anlass geschaffen. Ich glaube, darum geht es, irgendwie so Anlässe zu kreieren.
Da haben auch gemeinsame Bekannte. Die Figuren im Buch sind gemeinsame Bekannte. Genau, und dann wird es dann flankierend Veranstaltungen geben, thematisch passend eine Inselführung, thematisch passend Musik, ein kleines Konzert. Das ist geplant, also für alle, die es interessiert. Eine Insel liest ein Buch, startet jetzt im April. Und ist ja eigentlich sowas Ähnliches.
Also super Sache. Es gibt auch ein Programm, das heißt eine Uni, ein Buch. Da kann man sich als Universität bewerben.
Aha.
Und da wird man dann sogar ausgezeichnet irgendwie vom
Stifter. Aber schon ein Roman und nicht irgendwie so Mathematik.
Nee, man kann auch ein Sachbuch nehmen. Oh. Aber wie gesagt, es geht darum, dass wirklich alle, ne, also alle Fachbereiche sich eben mit diesem Buch auseinandersetzen und dann genau diese Anlässe auch schaffen, darüber ins Gespräch zu kommen.
Hm.
Also insofern ein tolles Konzept. Ja. Also herzlichen Glückwunsch.
Ja, freue ich mich auch schon drauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende müssen doch alle gleich und müssen mir die 5 Fragen beantworten, die ich stelle, die aber ja auch niederschwellig sind. Tatsächlich glaube ich, aber selbst darüber könnte man diskutieren, diese 5 Fragen.
Wenn Jüst ein Geruch wäre, wonach würde es riechen?
Nach Salz.
Wenn Jüst ein Geschmack wäre, wonach würde es schmecken?
Nougat.
Welche Sorte?
Dunkel.
Dunkel mit oder ohne Nüsse? Ja, köstlich.
Wenn Jüst ein Geräusch wäre, was würdest du hören?
Das Meeresrauschen.
Das Meeresrauschen in der Nebensaison, das rauschige Rauschen.
Das Meeresrauschen, wenn man hört, wenn man sich so eine Muschel ans Ohr hält.
Ah.
Wenn Jüst ein Bild wäre, Was würdest du darauf sehen?
Der unendliche Sandstrand und das Meer.
Total strandfixiert sind sie.
Dabei gehe ich nie ins Wasser.
Nein?
Nein, ich laufe immer nur am Strand. Aber das ist das größte Glück für mich. Aber ich war in der Tat, glaube ich, das letzte Mal im Wasser. Das darf man wahrscheinlich in diesem Podcast niemandem verraten. Da war ich noch ein Kleinkind.
Echt?
Ja.
Weil das ist das, was für mich ganz elementar wichtig ist. Ja. Ich bereue es auch, dass ich jetzt im Oktober kein Mal drin war. Ich habe es mir vorgenommen und dann war ich aber erkältet und hatte 1000 Ausreden. Aber ja.
Wenn Jüst ein Gefühl wäre, was würdest du spüren?
Weich und doch ein bisschen kratzig.
So, ist auch wieder Sand.
Ich und wollte Strand. Nicht Sand sagen.
Ja, danke für dieses schöne Gespräch und diesen Appell, miteinander ins Gespräch zu kommen, dass es nicht schlimm sein muss, selbst wenn man nicht dieselbe Meinung hat. Und ja, wir sind ja trotzdem einer Meinung, ne? Jüst.
Common ground. Wir haben den gemeinsamen Grund.
Jüst ist super.
Sand, Bank, Liebe. Der Podcast der Kurverwaltung Jüst. In Zusammenarbeit mit Curiopia Bremen. Die Meinungsbilder entstammen den Kommentarspalten von Facebook, jüst.de, jüst.netnews, NDR, sandbankliebe.de sowie vom vergleichenden Gästemonitor der letzten 5 Jahre. Vorgetragen wurden sie von den Mitgliedern des Kammerchors Bethanien in Berlin. Mix Patrick Luckert, Berlin. Musik Yannick Brunke, Berlin.